Ein sehr adventlicher Text. Es geht um Jesus. An Weihnachten geht es auch um Jesus. Also von da passt es eigentlich ganz gut. Aber es ist eigentlich ein Text, der eigentlich aus der berühmtesten Predigt kommt, die wir so kennen, nämlich der Bergpredigt. Und Jesus hat diese Predigt auch mehrmals gepredigt. Also öfter in der Bibel taucht sie auch zweimal auf. Einmal in Matthäus und eine kürzere Version aus Lukas. Und ich denke, wir alle wissen irgendwie, die Bergpredigt kennen wir, haben wir schon oft gelesen. Es sind viele Aussagen drin, die bekannt sind, wie die andere Wange hinhalten. Deine Feinde zu lieben oder das Vaterunser steht ja auch in der Bergpredigt in Kapitel 6. Aber ich denke, dass die Bergpredigt, dass sie so bekannt ist, kann auch ein Problem sein, weil wir halt die schon so oft gehört haben und vielleicht sehen wir eigentlich auch vor lauter Bäumen, vor lauter Versen und Stellen, die in der Bergpredigt auftauchen, vielleicht gar nicht mehr den Wald. Und ich fahre ja mal Fahrrad auf die Arbeit und da höre ich immer Predigten. Und ich habe da so eine 10-teilige Reihe gehört von Timothy Keller über die Bergpredigt. Und das fand ich irgendwie so cool und dachte ich, das würde ich gerne euch auch weitergeben. Und mir hat es geholfen, dass ich den Wald besser sehe und weniger jetzt die einzelnen Bäume, sondern vielleicht eher auch so das ganze Waldstück. Und interessanterweise in dem Text heute zeigt Jesus auch einen kleinen Test am Ende, ob wir die Bergpredigt verstanden haben. Ob wir das, was wir da lesen, ob das uns klar ist. Und zwar in Vers 28, 29 heißt es, als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt. Denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Und wenn man da ins Griechische reinschaut, steht ein Wort, das heißt eigentlich auch so wie geschockt, ja, oder Luther sagt, entsetzt. Also die saßen nicht und hatten das irgendwie sich angehört, sondern die waren wirklich davon tief beeindruckt, wie vom Blitz getroffen. Und interessanterweise waren das auch nicht nur einzelne Menschen, sondern die gesamte Menge war von der Predigt von Jesus stark berührt. Und so ein Test, ob wir vielleicht auch das, was wir da lesen, verstehen, ist, ob wir auch davon getroffen sind oder tief beeindruckt sind. Und also bei mir, wenn ich den Text lese und auch nochmal neu entdeckt habe, ich war eigentlich auch ein bisschen umgehauen. Und genau, das liegt auch daran, dass Jesus eigentlich zwei Aussagen sagt, die sehr schockierend sind. Zum einen sagt er, dass es da zwei Wege gibt. Es gibt den engen Weg, es gibt den breiten Weg und wir alle sind auf diesen Wegen unterwegs in unserem Leben. Und am Ende landen nicht beide Wege in einem grünen Garten, wo alle tanzen, sondern am Ende steht ein Richter und der Richter fällt ein Urteil und es gibt auch zwei Arten, wo Leute ihr Leben oder danach verbringen. Also das ist schon mal auch in der heutigen Zeit sehr eine starke Aussage. Nicht alle Wege führen nach oben, nicht alle Wege führen auf ein Ziel hin, sondern wir haben zwei Wege und die unterscheiden sich und enden auch verschieden. Und zum anderen, das fand ich eigentlich noch schockierender, ist, dass er sagt, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die bezeichnen sich als Christen, die kennen Jesus, sagen sie, aber Jesus kennt sie nicht. Und am Ende sagt er, geht weg, ich kenne euch nicht. Und eine Erkenntnis, ein Waldstück, was wir jetzt vielleicht uns angucken wollen, wäre, was sind eigentlich diese beiden Wege, von denen Jesus spricht? Jesus sagt, also jeder ist auf einem spirituellen Weg, auf seinem Lebensweg, geht einen Weg lang. Und es gibt diesen schmalen Weg, der ins Leben führt und den breiten Weg, der ins Verderben führt. Und was sind diese Wege genau? In dem Text verwendet Jesus auch noch mehrere andere Bilder. Also, und zwar, er redet immer von zwei Dingen. Es gibt zwei Wege, es gibt zwei Bäume und es gibt zwei Häuser. Ein Haus auf Sand gebaut und ein Haus auf Felsen gebaut. Und Jesus will, dass wir uns für den richtigen entscheiden, für den richtigen Weg, dass wir der richtige Baum sind und dass wir auch das richtige Haus sind. Und wenn man sich die beiden Sachen anguckt, also vor allem die Häuser und die Bäume, dann sehen die eigentlich von außen betrachtet sehr ähnlich aus. Sie sind schwer zu unterscheiden. Und ich vielleicht so ging es mir zumindest, ich habe irgendwie immer ein bisschen das so abgespeichert, also der eine Baum, der ist, der hat tolle Früchte und der andere Baum, der ist irgendwie tot. Es ist nicht schwierig, das zu unterscheiden. Wenn ihr einen Baum seht, wenn ihr in den Garten geht im Spätsommer und schaut rein und ein Baum hat Blätter, hat Früchte, Und ein anderer Baum ist kahl, hat keine Früchte, keine Blätter. Welcher Baum lebt, welcher Baum stirbt? Ist nicht schwer zu entscheiden, oder? Aber Jesus sagt hier, dass es nicht so ist. In Vers 18 sagt er, ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen. Ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Also beide Bäume sehen gleich aus. Beide Bäume haben Blätter, beide Bäume sind grün, beide Bäume haben Früchte. Aber eine Frucht ist gut und eine andere Frucht ist schlecht, faul. Also nicht verschrumpelt, sondern eigentlich auch nicht nützlich. Und auch bei den Häusern von außen, wenn man sie anguckt, sehen die für einen Beobachter gleich aus. Ja? Wir haben ein Haus, was toll aussieht. Und den Unterschied zwischen beiden sieht man erst, wenn man tiefer guckt, wenn man unter die Oberfläche schaut, wenn man sich das anguckt, was den Augen verborgen ist. Da sind die Unterschiede. Und ja, ich hatte irgendwie immer ein bisschen abgespeichert in der Vergangenheit, dass es ja hier bei diesem Beispiel um die Häuser, um die Früchte, um den Weg, dass es hier um gute und schlechte Menschen geht. Ne? Auf dem breiten Weg sind die guten Menschen, die Gottes Gebote versuchen zu halten, die im Gehorsam sind, und auf dem breiten Weg sind alle die, denen das egal ist, nur die ihr Leben so leben, wie sie es gerne leben möchten, die schlechte Dinge tun und sich dabei noch gut fühlen. Und in der ganzen Bergpredigt, wenn wir da reinschauen, sehen wir auch viele Sachen, wie Jesus sagt, wie wir leben sollen. In Kapitel 5 sagt er, du sollst deine Nachbarn lieben, sollst sogar deine Feinde lieben. In Kapitel 6 sagt er, du sollst den Armen etwas abgeben. Kapitel 6 sagt er uns auch, wie wir beten sollen. Da steht das Vater Unser. Und in der Bergpredigt steht drin, wie wir ein gutes Leben führen können. Was ein Christ tun sollte. Und genau, das war so, was ich gesehen hatte oder was ich so gedacht hatte. Wir haben diese Unterscheidung, es gibt gutes und schlechtes Leben. Es gibt ein Leben, was sich auf Gott ausrichtet. Es gibt ein Leben, was sich eher an dem Ich ausrichtet. Aber wie schwierig ist das für einen, sowas zu unterscheiden? Wie schwierig ist es zu unterscheiden, dass jemand, der jetzt in die Kirche geht, der sich für seine Nachbarn einsetzt, der betet, von einem zu unterscheiden, der das alles nicht macht, ne? Der vielleicht sehr egoistisch ist, nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Es ist nicht so schwierig, die Unterscheidung zu treffen hier zwischen diesen beiden Menschen oder zwischen diesen beiden Wegen. Und macht es Sinn, dass Jesus so eine Unterscheidung auch dann mit den Beispielen von den Bäumen, die äußerlich gleich aussehen, oder auch mit Früchten oder auch mit den Häusern, die äußerlich gleich aussehen, dass er das gleichsetzt? Ne? Oder meint er vielleicht eine andere Unterscheidung? Nicht die zwischen guten und schlechten Menschen, sondern zwischen zwei anderen Arten von Gruppen von Menschen. Und ich denke, ein erster Hinweis, den wir darauf lesen, steht in Vers 15, wo er uns das erste von zwei Beispielen von Menschen gibt, für eine schlechte Frucht und auch für eine gute Frucht. In Vers 15 sagt er, hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch. In Wirklichkeit sind sie aber reißende Wölfe. In der Bibel sind Schafe immer ein Bild für die Gemeinde Gottes. Ich bin ein Schaf und ihr seid Schafe. Das ist toll. Und aber in diesem Bild, die da ankommen, das sind ja Wölfe. Die haben sich ein Schaf hinübergezogen. Also von außen sehen die aus wie Schafe, wie Gemeindeglieder. Das sind jetzt keine offensiven Atheisten oder sehr scharfen Kritiker oder unmoralische Menschen, die das jetzt sich nicht das Schaffell überziehen würden. Die sind stolz auf ihre Wolfshaut. Nee, das sind Leute, die von außen aussehen wie respektable Gemeindemitglieder. Und das verwendet Jesus als Beispiel für eine schlechte Frucht. Und ich glaube, das gibt uns so einen Hinweis, dass diese beiden Wege jetzt nicht gute und schlechte Menschen sind, sondern diese beiden Wege unterscheidet Jesus zwischen religiösen Menschen und zwischen echten Christen. Und wenn wir da auch nochmal reingucken in die Bergpredigt, was er sagt, wie wir das machen sollen. Er sagt zum Beispiel, vergleicht er immer Gruppen von Menschen, zum Beispiel beim Beten. Jesus sagt nicht, das sind eine Gruppe von Leuten, die beten nicht und ihr sollt beten. Nee, er sagt, ihr betet so, aber ich sage euch, ihr sollt so beten. Oder zum Thema Almosen geben. Da gibt es nicht eine Gruppe, die quasi nur Geld für sich ausgibt und eine andere Gruppe spendet. Er sagt, die spenden so, aber ich sage euch, spendet so. oder die zum Thema 10 Gebote. Da heißt es, du sollst nicht töten. Beide Gruppen töten eigentlich nicht, ne? Das sind beides nette Menschen. Aber Jesus sagt, wenn du wirklich als Christ leben willst, dann solltest du nicht mal deinen Bruder anschauen und denken, du nah. Also das ist eigentlich hier die Herausforderung, dass wir unterscheiden nicht zwischen guten und bösen Menschen, sondern dass wir unterscheiden zwischen religiösen Menschen und Christen. Und von außen betrachtet sind beide gleich. Beide beten, beide besuchen die Gemeinde, beide unterstützen die Armen, beide sind freundlich zu ihren Nachbarn. Von außen verhalten sich beide wie Schafe, aber im Inneren sind sie verschieden und handeln aus unterschiedlichen Motiven heraus. Wie gesagt, zwischen guten und schlechten moralischen, amoralischen Menschen zu unterscheiden, ist ja einfach, aber es ist eigentlich schwierig, zwischen religiösen und authentischen Christen zu unterscheiden. Und eigentlich, und da kommen wir jetzt zum zweiten Punkt in der Predigt, was eigentlich noch viel gravierender und schockierender ist, ist dieser zweite Teil. Okay, es gibt jetzt verschiedene Gruppen, aber die Frage ist doch, was bin ich? Ja? Bin ich jetzt einer, habe ich vielleicht auch ein Schafsfell ein bisschen übergezogen oder bin ich Schaf durch und durch? Und schon, einigen würden dem zustimmen, aber schauen wir uns doch mal die Unterschiede an. Und vor allem in dem zweiten Beispiel. Und das ist wirklich jetzt sehr hart, also schnallt euch an. Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters tut. Viele werden an jedem Tag zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Also hier sind Menschen, die überzeugt sind, dass sie Christen sind, dass sie authentische Christen sind. Und an jedem Tag begegnen sie Jesus. Und wenn die Bibel von jedem Tag spricht, dann meint die Bibel den Tag des jüngsten Gerichts, also am Ende der Zeit. Und Jesus sagt zu ihnen, geht weg, ich kenne euch nicht. Ich habe euch nie gekannt. Und dann erzählt er ein Gleichnis, gleich im Anschluss. Und das bezieht sich, das ist quasi die Zusammenfassung der Bergpredigt. Das ist vom Hausbau. Ne? Einer baut ein Haus auf dem Fels, dann kommt ein Regen und das Haus bleibt stehen. Und ein anderer baut sein Haus auf Sand und es kommt ein Regen und das Haus fällt um. Und wieder, ich habe es eben auch schon mal gesagt, aber von außen betrachtet sind beide Häuser nicht zu unterscheiden. Ne? Sehen gleich aus. Man kann nicht von außen aufs Fundament schauen. Doch die Fundamente sind total verschieden. Und dann sagt Jesus eigentlich, es kann also sein, dass zwei Menschen in einer Gemeinde besuchen, sitzen nebeneinander im Gottesdienst und später, wenn sie herausfinden, einer kennt der Jesus und der andere nicht. Ne? Aber vorher waren sie eigentlich sehr lange zusammen unterwegs. Und wenn man das so liest, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie ist das nicht so, man fühlt sich nicht toll. Man wird vielleicht ein bisschen nervös und fragt sich ja, also das sind doch eigentlich alles gute Sachen. Was ist eigentlich das Problem mit den Typen? Oder was hat Jesus da eigentlich für ein Problem mit denen? Und wenn wir nochmal in Vers 22 reinschauen, finden wir also drei Merkmale, die sowohl authentische Christen haben, als auch, ich sage jetzt mal, falsche Christen. Das erste, was sie sagen, ist, sie sagen Herr, als sie Jesus ansprechen. Und im Griechischen steht hier das Wort Kyrios. Das heißt, das ist in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments das Wort für Jahwe. Also immer wenn in der Bibel von Kyrios die Rede ist, bezieht sich das auf Gott. Also diese Menschen wissen, Jesus ist Gott. Ja? Die kennen sich in der Lehre aus. Sie haben die Bibel gelesen, sie kennen die Dogmatik, sag ich jetzt mal, die Lehre vom Glauben. Das ist ihnen nicht fremd. Und dann sagen sie auch noch, nicht nur Herr, sie sagen Herr, Herr. Also zweimal wiederholt. Und in diesen semitischen Sprachen ist das ein Stilmittel, um eine große emotionale Erregung oder Involviertsein auszudrücken. In der Bibel lesen wir das also öfter, wenn zum Beispiel Jesus sagt, Martha, Martha. Oder als David um seinen Sohn trauert, sagt er, Absalom, Absalom. Oder mein Gott, mein Gott. Also immer diese Doppelung. Die sind also nicht nur, dass sie sagen, ich habe jetzt hier ein Lehrbuch über Dogmatik gelesen, ich kenne das, ich bin Professor an der evangelischen, gut. Aber sondern sie sind auch emotional dabei. Die tanzen beim Lobpreis. Das ist jetzt nicht nur irgendwie eine kühle Analytik, ne? Die sind auch mit ihren Emotionen dabei. Und drittens sagen sie in Vers 22, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wunder getan. Und Jesus sagt zu ihnen nicht, das stimmt gar nicht, ne? Das habt ihr nur gedacht. Nee, das haben die wahrscheinlich echt gemacht. Das sind also Menschen, die vorne predigen, die anderen Leuten das Evangelium erzählen. Das sind Menschen, die Wunder tun, Dämonen austreiben, heilen. Das sind Menschen, die das Leben von anderen Menschen also zum Besseren umdrehen, ne? Vielleicht auch zu Jesus führen. Aber doch sagt Jesus, ich kenne euch nicht. Also gefestigt sind sie in der Lehre, sie sind emotional dabei, sie sind aktiv im Gemeindedienst. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Also Jesus ist natürlich nicht überrascht mit seiner Liste. Wer seid ihr? Ihr steht da gar nicht drauf. Er kennt sie schon. Aber er kennt sie nicht, dass er eine persönliche Beziehung mit ihnen hatte. Und er sagt auch nicht, ja, früher in deinen jungen Jahren, da kannte ich dich. Aber dann ist er doch irgendwie wegdiffundiert. Sagt er auch nicht. Er kannte sie nie. Gibt es irgendwie ein Problem damit, dass man jetzt also in der Lehre gefestigt ist, dass man emotional sich involviert, dass man aktiv sich im Gemeindeleben einbringt? Natürlich nicht. Ne? Das ist ja gerade das Zeichen, was auch authentische Christen haben. Aber wenn du das siehst, kann es auch sein, dass es laut Jesus, der hier aus der Bergpredigt, auch Merkmale von falschen, nicht authentischen Christen sind. Die können das auch machen und werden trotzdem am letzten Tag von Jesus zurückgewiesen. Man kann es vielleicht auch so sagen, wenn du diese Eigenschaften nicht hast, dann bist du auch kein Christ. Ne? Wird schwierig, wenn du das alles nicht glaubst, dass Jesus Herr ist. Aber wenn du es hast, heißt es nicht unbedingt, dass du dann automatisch auch ein Christ bist. Genau. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, 10 vor 11, jetzt kommen doch hoffentlich auch die Punkte, die zeigen, was sind ein authentischer Christ. Und wenn man in den Text schaut, gibt es eigentlich davon 2. Und wir werden auch die Predigt jetzt schließen und gucken uns die an. Das eine hat zu tun, wer ist der Herr über mein Leben? Also das geht um die Herrschaft über ein Leben. Und das zweite hat mit Gnade zu tun. Lebst du aus der Gnade? Schauen wir uns doch mal an, den Punkt, wo die sagen, also in Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, bitte ins Himmelreich kommen. Sondern wer kommt da rein? Sondern nur der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und ich denke, diese Leute, die hatten ja einen Glauben, der ist ja toll mit diesen ganzen Eigenschaften. Ne? Die sind intellektuell herausgefordert in der Lehre, die sind emotional dabei, die sind aktiv in der Gemeinde und bekommen da auch einiges auch zurück in sozialen Beziehungen. Ne? Das wollen wir doch alle, so einen Glauben zu haben. Aber das ist nicht allein das, was uns zu Jesus bringt. Denn du kannst diese ganzen Sachen auch haben und im Grunde sagst du dir, also letzten Endes die Kontrolle über alles in meinem Leben habe immer noch ich und nicht Gott. Also das ist, wenn Gott jetzt die wirkliche Kontrolle, der wirkliche Herr in meinem Leben wäre, dann wüsste ich ja nicht, also wie das ausschaut. Ich müsste auch dann vielleicht gegen meinen eigenen Willen handeln und das möchte ich nicht. Ich möchte die schönen Seiten haben, die Gemeinschaft, das gute Gefühl, ja. Aber meinen eigenen Willen abzugeben, das möchte ich nicht. Und das ist so ein bisschen der Unterschied von jemandem, der jetzt Gott dienen will oder der sagt, okay, wie kann Gott mir dienen? Wo brauche ich Gott, damit es mir gut geht? Das ist dann so, dass man die positiven Seiten haben will, die Gewissheit des Glaubens, auch die innere Stärke, die daraus folgt, die Gemeinschaft in der Gemeinde spüren. Das möchte ich haben, aber wenn es dann um Entscheidungen geht, bei einigen, da möchte ich doch lieber entscheiden, wie das ausschaut. Dann möchte ich entscheiden, ob ich jetzt mit dieser oder jener Person eine Beziehung habe, ob ich diesen oder jenen Job annehme, wie ich mein Geld ausgebe. Das entscheide ich. Ne? Ich sitze immer noch ein bisschen am Lenkrad meines Lebens und das möchte ich auch nicht jetzt aus der Hand geben. Und ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht genau, ob das wirklich sich am Ende alles auszahlt. Deswegen ist es ganz gut, wenn ich noch so ein bisschen mitlenke. Und im Prinzip wollen die Leute also glücklich sein, ein erfülltes Leben haben und selbst bestimmen. Und Jesus sagt, das ist unmöglich. Ne? Du kannst nicht beides haben. Und das ist auch das Merkmal eines authentischen Christen, dass er Gottes Willen über seinen Willen stellt. Und er ist auch immer bereit, an sich zu arbeiten und Kritik anzunehmen. Und wenn ihr durch eine Predigt, durch ein Buch, durch eine Freundin oder einen Bruder etwas merkt, wo ihr was besser machen könnt, dann wollt ihr das ändern. Ihr fragt euch, liege ich hier vielleicht falsch? Bin ich hier vielleicht ungehorsam Gott gegenüber und sollte ich nicht vielleicht etwas anderes machen? Es gibt ja die schöne Geschichte in Samuel 15, wo Saul von Gott den Auftrag bekommt, die Amalekiter zu besiegen. Und wenn er das gemacht hat, auch eine krasse Geschichte, soll er alle umbringen. Ne? Alle Tiere und alle Menschen, alles. Und Saul geht auf seinen Feldzug und sie greifen die Amalekiter an und gewinnen auch. Und Saul sieht die Hirten und Herden. Und er denkt sich, das ist eine Verschwendung. Das alles umzubringen, ich habe eine bessere Idee. Ich nehme diese Tiere und mache ein Riesenopfer für Gott. Das ist eigentlich ein besserer Plan, als den Gott sich ausgedacht hat. Aber aufgrund dieser Handlung wird Saul von Gott verworfen. Und dann schickt Gott Samuel als Prophet vorbei. Und Samuel fragt Saul, ja, Gott hat dir doch befohlen, du solltest alle Tiere der Amalekiter umbringen. Und warum hast du das nicht getan, Saul? Und Saul sagt, ja, ich wollte mit diesen Tieren ein tolles Opfer machen. Gott richtig ehren. Und Samuel sagt, Gott ist nicht an Opfern interessiert, sondern an Gehorsam. Saul, du Dummkopf. Ne? Gott will doch nicht die Schafe, Gott will dich. Aber du hast deinen eigenen Plan durchgesetzt. Du warst jetzt hier in der Kontrolle. Und Saul sagt, Herr, habe ich nicht viele Wunder getan in deinem Namen? Hat er. Hat viele Erfolge. Ne? Toller Mann, aber da hat er seinen Willen über Gottes Willen gesetzt. Und nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der den Willen meines Vaters tut. Also das ist das erste Zeichen für ein authentisches Christsein. Und das zweite ist, ob du aus der Gnade lebst, ob du das Geschenk der Gnade annimmst. Also zwei Menschen haben dein Haus gebaut, von außen sehen sie gleich aus. Und diese Häuser symbolisieren das gesamte Glaubensleben, unsere spirituelle Reise, was wir aufbauen, das ist dieses Haus. Und ein Haus steht auf Felsen und das ist Jesus. Und das andere Haus ist auf Sand gebaut. Das hat also sein eigenes Fundament. Und es kann vielleicht sein, also dass wenn du dein Glaubenslebens anschaust, wie du dich in die Gemeinde einbringst, wie du dich emotional einbringst und dann läuft es vielleicht nicht so ganz rund in deinem eigenen Leben, dass du dann so ein bisschen argumentierst wie der Psalmbeter aus Psalm 73, wo es heißt, soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Und da ist jemand, der sagt, ich schufte jeden Tag für Gott. Und was hat es mir gebracht? Ich habe mich reingehängt, ich habe alles getan. Jetzt wäre es eigentlich mal dran, dass Gott sich mir zuwendet. Ich habe mich angestrengt, ich bin die 42 Kilometer gelaufen, jetzt sollte Gott auch meine Gebete hören, mich von Krankheiten verschonen. Ich habe gute Dinge getan. Das war eigentlich nicht schlecht. Das Haus auf Sand. Und im Gegensatz dazu, ein authentischer Christ würde sagen, und ich denke, das ist auch etwas, was wir auch kennen, ich habe schon wieder versagt. Ich habe schon wieder nicht geschafft, was ich mir vorgenommen habe, mit dir zu leben, Gott, mich meinen Mitmenschen zuzuwenden. Ich bin schon wieder hingefallen. Aber, und das ist eigentlich das Tolle und auch das Irre am Glauben, was ist eigentlich passiert? Was ist das Aber? Aber, Jesus ist für mich gestorben. Er hat für mich den Preis bezahlt. Ist meinen eigenen Tod gestorben, den ich eigentlich verdient hätte. Und dafür hat er das Leben gelebt und mir geschenkt. Und ich habe jetzt eigentlich vor Gott ein tolles Leben. Jesus heißt mich willkommen. Und das heißt es, auf Fels zu bauen, nämlich dass man nur durch Gottes Gnade allein Christ sein kann, wenn man die annimmt. Das ist eigentlich alles. Ich kann nichts tun. Meine Eltern können nichts tun, dass ich dafür in die Gemeinde renne. Ich kann dafür auch nichts tun, sondern alle meine Taten, die ich tue, sind wertlos. Das Einzige, was zählt, ist Gottes Gnade. Und in Philipper 3 sagt Paulus, und das ist eigentlich auch so vor dem Hintergrund ein ziemlich cooler Vers, und gemessen an der Gerechtigkeit, die aus der Befolgung des Gesetzes kommt, war ich ohne Tadel. Also Paulus hat das Gesetz befolgt, er hat sich quasi angestrengt, ich mache doch hier die ganze Zeit, jetzt muss eigentlich auch mal. Und er war ohne Tadel. Er hat vielleicht auch noch mal um Längen besser gelebt als ich vielleicht. Ja. Und früher hielt ich diese Dinge für einen Gewinn. Und da war ich stolz drauf. Ne? Religiöser Mensch, das schau auf meine Leistung hier. Was habe ich alles gemacht hier? Aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte ich sie als Verlust. Ja, wirklich. Alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche. Und was ist das? Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Nur er besitzt Wert für mich. Am Ende der Zeit kommen einige Menschen zu Jesus und sagen, Herr, Herr, schau dir unsere Leistungen an. Haben wir nicht. Und andere treten vor ihn und sagen, Herr, Herr, sei mir armen Sünder gnädig. Amen.